Einen guten Morgen hier im Raum und auch denen, die per Livestream mit dabei sind. Einen gesegneten Sonntag uns allen. Begegnung mit Jesus, so heißt ja unsere Predigtreihe. Und Niklas hat sie letzten Sonntag eröffnet. Begegnung mit Jesus. Was geschieht eigentlich, wenn Menschen Jesus begegnen? Wenn diese Begegnung stattfindet, was passiert das? Was macht das mit den Menschen? Was verändert uns oder Menschen, wenn Menschen Jesus begegnen? Wenn wir Menschen begegnen, hat das ja immer einen Einfluss auf uns. Es verändert immer auch uns. Und so ist es auch in der Begegnung mit Jesus. Menschen begegnen Jesus und es verändert sie. Und das kann jetzt hier im Gottesdienst sein. Gott und Jesus begegnen. Das kann zu Hause in den Kleingruppen sein. Ich habe zum Beginn des Gottesdienstes auf die WhatsApp der ETG die Fragen zur Vertiefung dieses Themas weitergeschickt. Das heißt, ihr könnt das nachher anschauen und auch zu Hause weiter darüber nachdenken. Begegnung mit Jesus, was geschieht da? Es ist unser Wunsch, dass in dieser Predigtreihe und dieser Zeit wirklich Begegnung stattfindet. Ich freue mich auch sehr auf das Ostern, die Ostertage, die Thomas ja schon angekündigt hat. Wir wollen Jesus begegnen als dem Gestorbenen, Karfreitag. Wir möchten ihm begegnen als den Auferstandenen an Ostern. Und dazwischen möchten wir ihm auch begegnen, ganz persönlich hier im Haus, im Open House sozusagen. Die Begegnung mit ihm soll stattfinden. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht immer wieder Begegnung mit Jesus. Und das Thema von heute Morgen, ihr könnt es schon sehen auf der Folie, heißt im Zweifel glauben. Und es ist auch bewusst ein bisschen ein Spiel mit den Worten. Ihr kennt ja diesen Ausdruck im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel glauben. Mit Zweifeln glauben. Das sind ja zwei Worte drin. Das eine ist Glauben und das andere sind Zweifel. Was passiert, wenn ich zweifle, wenn wir mal bei diesem Wort stehen bleiben? Was heißt zweifeln? Was tun wir, wenn wir zweifeln? In Bezug auf Gott, in Bezug auf vielleicht uns selber. Was meinen wir, wenn wir sagen, ich zweifle? Ich frage mal die Frage anders herum und frage euch, ihr könnt auch zu Hause kurz nachdenken, was ist eigentlich das Gegenteil von Zweifel? Was ist das Gegenteil von Zweifel? Vielleicht könnt ihr ein paar Worte mir zuwerfen. Das Gegenteil von Zweifel. Vertrauen, Gewissheit, Glauben, Zuversicht, vielleicht sich auf etwas verlassen, sich sicher sein. Und jetzt nehme ich eure Worte und sage, dann ist ja offensichtlich Zweifel nicht Vertrauen, nicht Zuversicht, nicht Glauben, vielleicht sich nicht auf etwas so richtig verlassen können. Ist das Zweifel? Was ist Zweifel? Im Zweifel glauben. Wenn wir so über Zweifel nachdenken, dann ist es relativ negativ. Schlecht, ich zweifle, das sollte ich eigentlich nicht tun. Jörg Dechert, der Vorsitzende des Evangeliumsrundfunks, sagt dagegen Folgendes. Ich lese mal vor. Wer noch nie gezweifelt hat, wird auch nie richtig glauben, sagt er. Denn bei Licht betrachtet ist der Zweifel nichts anderes als nicht beantwortete Fragen. Und ohne Fragen, sagt Jörg Dechert, ohne Fragen gibt es keinen Glauben. Jedenfalls keinen eigenständigen, erwachsenen, freiheitlichen Glauben. So Dechert. Ist interessant. Ein Mensch, ein erwachsener Mensch, der aus freien Stücken glaubt, das setzt ja voraus, dass wir uns auseinandersetzen mit unseren Fragen, mit dem, was wir nicht verstehen, mit unseren Zweifeln. Und auf einmal wird Zweifel dann sehr produktiv und positiv. Es ist wichtig, dass wir mit unseren Zweifeln umgehen und daran wachsen in unserem Glauben. Wenn ich auf meine eigene bisherige geistliche Reise zurückblicke, dann stelle ich fest, dass mein Glaube eigentlich am stärksten gewachsen ist in Auseinandersetzung mit vielleicht meinen Fragen, auch in schwierigen Situationen das auch, aber auch in dieser Auseinandersetzung mit Fragen und Zweifeln. Auf manche Fragen habe ich vielleicht eine gute Antwort gefunden. Mein Glaube hat so eine Richtung bekommen. Für mich sind das Fragen wie, wo komme ich her oder wo gehe ich hin? Der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz, an den wir uns ja auch an Ostern erinnern werden, warum ist er gestorben? Was bedeutet das für mich? Das sind Fragen, für die ich eine Antwort gefunden habe und die für mich eine Richtung geben, ein Leben im Vertrauen auf Gott. Bei anderen Fragen hat mir Gott bisher die Antwort wie verweigert. Ich wurde dadurch wie auf eine tiefere Ebene des Vertrauens in Jesus und seine Person und seinen Charakter geführt. Es hat meinem Glauben, und ihr könnt das sicher nachvollziehen, irgendwie Festigkeit und Krisenbewährung gegeben. Das sind Fragen wie bei uns, warum musste unsere Tochter schwer erkranken? Aber auch, warum durfte sie dann wieder gesund werden? Schwierigkeiten bei der Arbeit vielleicht und viele andere Dinge, die uns bis auf eine tiefere Ebene mit Gott bringen. Und dann gibt es eine dritte Sorte von Fragen, die für mich völlig offen sind im Moment, wo ich keine gute Antwort weiß, die irgendwie tragfähig wäre. Fragen, wo ich mit Gott unterwegs bin im Gespräch, Fragen, wo ich noch nicht am Ziel bin. Zweifel. Im Zweifel glauben. Und wir kommen heute an eine biblische Geschichte und wir lesen von einem tiefgläubigen Mann, er steht ja schon auf der Folie, der trotzdem Zweifel hatte. Und wenn wir jetzt diesen Text lesen, dann überlegt euch einmal, wenn wir ihn lesen, an was hat eigentlich der Mann gezweifelt? An Gott? An sich selber vielleicht? Was war dieser Zweifel und was hat das mit ihm gemacht? Wir schlagen auf Matthäus 11, die ersten 6 Verse. Matthäus 11. Das ist die Geschichte von Johannes dem Täufer, das steht ja auch schon auf der Folie. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine Jünger beendet hatte, ging er von dort weiter zu lehren und zu predigen an ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn, also Jesus, fragen, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, also zu diesen Jüngern von Johannes, die zu ihm kamen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes der Täufer, von dem hier in dieser Geschichte die Rede ist, ist ins Gefängnis geworfen worden vom König Herodes. Herodes, der König, hatte seine Schwägerin geheiratet und er wurde von Johannes öffentlich getadelt. Er hat das öffentlich gemacht, hat ihn angeklagt. Und es war damals nicht anders als heute bei Putin. Wer es wagt, dem Herrscher zu sagen, was er nicht hören will, bekommt es zu spüren. Der Johannes, der Täufer, landete im Gefängnis. Und römische Gefängnisse damals war kein Schlaraffenland. Das war eine grausame Situation, in die er schuldlos, nur weil er die Wahrheit sagte, gekommen ist. Es erinnert mich ein bisschen auch an das Gebet, das wir gerade hatten für die Schwester von Nasrin, die nur für ihren Glauben hier angeklagt wird und befürchtet, ins Gefängnis kommen zu müssen. Und dort im Gefängnis, wir haben es gerade gelesen, dort begegnet Johannes diesem Thema Zweifel. In Vers 2 von diesem Text haben wir gelesen, dass Johannes von den Taten von Jesus hört. Vers 2 heißt es, da aber Johannes im Gefängnis von den Taten oder Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger. Das heißt, Johannes sitzt im Gefängnis, hört, was sich da tut mit Jesus und zweifelt. Ich bin darüber gestolpert. Johannes hat Jesus angekündigt. Er war wie ein Wegbereiter für Jesus. Johannes hätte sich jetzt riesig freuen können. Dieser Jesus, jetzt ist er da, er tut die Taten und er hört von den Taten und er bekommt mit, dass dieser Jesus jetzt aktiv ist. Eigentlich eine tolle Sache für den Johannes. Seine Aussagen sind jetzt Wirklichkeit geworden. Ist doch ein Grund, sich zu freuen, zu sagen, jawohl, jetzt geht es los. Interessant, dass dieser Text sagt, als Johannes hört von diesen Taten und den Werken Jesu, zweifelt er. Er, der gesagt hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Welt oder das der Welt Sünde trägt. Er, Johannes, der die ersten Jünger Jesu zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten ja letzten Sonntag von den ersten Jüngern Jesu gesprochen. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass diese ersten beiden Jünger von Jesu waren Jünger von Johannes. Und Johannes sagt, hier ist Jesus, das Lamm Gottes, komm, geht mit ihm mit. Er ist der, um den es jetzt geht. Und jetzt sitzt er im Gefängnis, hört davon, dass jetzt die Bewegung beginnt und zweifelt. Dieser große Mann Gottes, von dem lesen wir in Vers 3, dass er seine Jünger dorthin schickt und sagt, Jesus, sag mir nochmal, war das das jetzt? Stimmt das alles? Ist es so, wie ich es mir dachte? Bist du der? Oder sollen wir vielleicht nicht doch noch auf einen anderen warten? Du fragst jetzt vielleicht, was in aller Welt zweifelt der Johannes hier an? Warum beginnt er jetzt auf einmal zu zweifeln? Bist du der, den wir erwarten, oder sollen wir nicht nochmal einen anderen erwarten? Er, Johannes, der Jesus angekündigt hat. Das Erste, was ich von Johannes lerne, ist in dieser Geschichte, ich darf mit meinen Zweifeln zu Jesus kommen. Die Begegnung mit Jesus, von der wir ja sprechen in dieser Reihe, die beginnt damit, dass Johannes sagt, ich zweifle. Jesus, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob du der bist. Ich kann es wirklich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Und super spannend finde ich in diesem Text, dass Jesus das nicht mit der kleinsten Andeutung irgendwie verurteilt. So nach dem Motto, also von dir Johannes, du bist ja der Letzte, von dem ich das jetzt noch erwartet hätte, dass du beginnst zu zweifeln. Also wenn alle, aber doch du Johannes nicht. Im Gegenteil, wir haben das jetzt nicht gelesen, ihr könnt es mal zu Hause weiterlesen. Wenn wir weiterlesen würden in Vers 7, genau von diesem Text, genau anschließend, verwendet Jesus 12 Verse lang, den Johannes zu loben. Und in Vers 11 von diesem 12 Verse langen Loben sagt Jesus sogar, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer wäre als Johannes. Also Jesus hat keine Kritik an dem Johannes, sondern er lässt den Johannes mit seinen ganzen Zweifeln zu ihm kommen. Und ich denke, wir kennen diese Art von Zweifel von Johannes auch. Der berühmte Mann Gottes, schuldlos ins Gefängnis geworfen, hinterhältig durch die Frau des Königs, die ihre Tochter, ein Kind, dazu aufgebracht hat, den Kopf von Johannes zu fordern. Also eine grausame Geschichte, letzten Endes, wie er dann ums Leben kommt und schuldlos hier im Gefängnis sich schon befindet, in einem römischen Gefängnis. Da muss sich doch Johannes irgendwie die Frage gestellt haben, ja, und Jesus, wo bin denn ich? Ich höre von diesen ganzen Taten von dir. Ja, und ich im Gefängnis? Das steht jetzt hier nicht so direkt im Text. Johannes hat nicht die Jünger beauftragt, genau das so zu sagen. Aber wenn ich mir seine Situation vorstelle, dann kommen mir diese Fragen wie automatisch. Da heilt Jesus Kranke, Blinde sehen, Lahme gehen, Gesundheit, es geht wieder gut. Und ich, Johannes, sitze im dreckigen, kalten, nassen Gefängnis der Römer. Warum ich, Johannes? Warum soll es mir so dreckig gehen und die anderen werden gesund? Ist doch unfair. Jesus, wo bist du denn da in dem Ganzen? Zweifel von Johannes. Ich habe euch ja gefragt, überlegt während dem Lesen vom Text, was zweifelt eigentlich der Johannes? Zweifelt er an Jesus? Zweifelt er an dem, dass Jesus gut ist und es auch gut mit ihm meint? Jesus, wer bist du? Bist du der, auf den ich gewartet habe? Die Therapeutin Sigrid Röseler sagt einmal Folgendes. Es begegnet mir öfter, sagt sie, dass Christen in den meisten Bereichen ihres Lebens zweifellos, also ohne Zweifel, glauben können, außer in einem. Und das ist bei jedem ein anderer Bereich. Sie sagt, Mann, da mag einer vielleicht felsenfest glauben, dass Gott seine Krankheit heilen kann, seine Familienangehörigen zum Glauben führen oder seine Ehe retten kann. Aber das ist das Beispiel, das sie gibt. Im Bereich Finanzen und Versorgung plagen ihnen große Sorgen und Zweifel. Oder andersherum. Es ist das eine Kapitel, sagt sie, das Schwierigkeiten bereitet. Und dieses ist für jeden ein anderes Kapitel. Soweit Röseler. Und es ist häufig so, dass wir da gar nicht ganz grundsätzlich an der Existenz Gottes zweifeln. Aber es gibt diesen Bereich, wo wir uns fragen, kann das eigentlich sein? Warum greift Gott hier nicht ein, wo wir Gott einfach nicht verstehen können? Wo wir meinen, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, Gott ist eigentlich nicht fair. Gott ist nicht gut zu uns. Er könnte es doch anders machen. Warum tut er es denn nicht? Kümmert er sich denn nicht um mich? Kümmert es ihn denn nicht, wie mir es geht? Ich denke an Menschen, die ich kenne, bei denen zu diesem Zweifel an ist Gott gut, vielleicht noch der Zweifel kommt über sich selber. Der Zweifel, dass ich gut genug bin. Der Zweifel, ob ich vielleicht selber daran schuld bin. Ich hätte ja mich anders verhalten sollen, damit Jesus mir hilft. Vielleicht liegt es ja an mir, ich habe es ja gar nicht verdient, dass Gott mir hilft. Zweifel an der Vergebung Gottes, an seiner Liebe, an seiner Erlösung. Vielleicht Zweifel, ob ich es überhaupt verdient habe, dass er für mich da ist. Und manchmal, wenn wir uns in christlichen Kreisen bewegen, dann haben wir so den Eindruck, alles andere sind feste, stabile Christen. Und nur ich habe meine Zweifel. Und wir trauen es uns fast nicht irgendwie zu sagen, weil die anderen sind ja alles solche massiven und stabilen Christen. Und deshalb ist es mir so wichtig, heute Morgen zu sagen, mit unseren Zweifeln überraschen wir Jesus nicht. Wir können, wir dürfen, wir sollen mit unseren Zweifeln zu ihm kommen. Denn in der Bibel wird uns ein ganz anderes Bild gezeichnet von Zweifeln. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht aus Johannes 6. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt mich gesehen und glaubt noch nicht. Man könnte auch sagen, ihr habt mich gesehen, ihr erlebt mich, ihr geht jeden Tag mit mir mit, ihr seht, wie ich Brot vermehre und was ich alles tue, und ihr zweifelt noch immer. Wir denken manchmal, also wenn ich mit Jesus unterwegs wäre, so richtig nebendran, so 3 Jahre lang, da wäre doch keine Frage mehr, da müsste doch alles passen. Also die Leute waren sich doch sicher, oder? Und Jesus sagt dann, das ist überhaupt nicht so. Ihr zweifelt noch immer. Oder ich denke an den Vers am Ende des Matthäus-Evangeliums. Die Jünger sind mit Jesus durch das Ganze gegangen, von Folter, Verurteilung, Kreuz, Tod, Auferstehung. Er begegnet ihnen als Auferstandenen. Und nach all diesen wahnsinnigen Erfahrungen, heißt es in Matthäus 28, Vers 17, übrigens dem Vers unmittelbar vor Jesus ihnen dann den Auftrag gibt, dass sie hingehen sollen in alle Welt und ihn bekannt machen sollen. Matthäus 28, Vers 17 heißt es, da fielen sie vor ihm nieder und einige zweifelten. Einige zweifelten. Nach all den Erfahrungen. Der auferstandene Jesus war ihnen begegnet und einige zweifelten. Die Mannschaft, die diesen Auftrag bekommen soll, das Evangelium in aller Welt bekannt zu machen, sie zweifeln. Sie sind sich nicht immer so ganz ihrer Sache sicher. Es gehört zum Leben dazu. Es ist Teil unseres Glaubens, Fragen zu stellen und Fragen stellen zu dürfen. Und mit diesen Fragen können wir zu Jesus kommen. Glaube ist nicht so eine Latte, wie so beim Hochsprunger, beim Stabhochspringer, die ich überspringen muss, so besonders toll zu sein, sondern Glaube ist ein Geschenk von Gott. Ihr kennt den Vers, der hier auch aufgeschrieben ist, dessen Ende die Jahreslosung von diesem Jahr ist, dass Jesus niemand hinausstoßen wird. Auch nicht den Zweifler. Jesus hat nicht hinausgestoßen aus seinen Jüngern den Terroristen, den Zeloten, auch nicht den korrupten Zolleintreiber, den Zöllner. Er hat auch nicht hinausgestoßen Thomas, den Zweifler, und er hat auch nicht hinausgestoßen Johannes, den Zweifler. Wir dürfen zu ihm kommen, und er stößt auch mich, den Zweifler, nicht von sich. Das Zweite, was mir in dieser Geschichte auffällt, ist, ich muss nicht bei dem Zweifel bleiben. Ich darf zu ihm kommen mit diesem Zweifel, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Antwort von Jesus in unserem Text ist ja sehr beachtlich. Da fragt Johannes, bist du jetzt der oder bist du jemand anders? Sollen wir da noch irgendwie warten? Und dann könnten wir uns ja vorstellen, dass Jesus jetzt anfängt, so eine Art Argumentation aufzubauen. So, also erstens, zweitens, drittens, also so würden wir es zumindest dann tun. Also Johannes, hast du es verstanden? Ich bin derjenige. Was war die Antwort von Jesus? Wir kommen nochmal zu unserem Text in Matthäus 11 zurück. Die Antwort von Jesus, die er seinen Jüngern, also den Jüngern von Johannes mitgibt, ist ein Text aus Jesaja 61, ein Zitat aus dem Alten Testament. Und da sagt Jesus, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und dann hängt er noch den Nachsatz dazu, der in Jesaja nicht steht, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist ja keine neue Information für den Johannes. Das wusste der Johannes doch. In Vers 2 heißt es ja sogar explizit, er hat von den Taten von Jesus gehört. Das heißt, das, was Jesus nachher zitiert, Aussätzige werden rein, Lahme gehen, Blinde sehen, das hat er gerade von seinen Jüngern gehört gehabt. Das war gerade das, was er ja mitbekommen hatte. Also die Information war überhaupt nicht neu für den Johannes. Das wusste er. Das war ihm bekannt. Also warum zitiert dann Jesus diesen Text? Warum gibt Jesus diese Antwort an die Jünger, also an diese Jünger von Johannes? Es erscheint mir so, als wenn Jesus hier wieder zurück zu den Basics geht. Einmal eins des Glaubens für den Johannes, Alpha-Kurs für Johannes den Täufer. Als Jesus früher vor dieser Geschichte ganz am Anfang seiner Tätigkeit im Tempel aufgetreten ist, man hat ihm die Rolle gegeben, er sollte etwas lesen, da hat Jesus was gelesen? Genau diesen Text. Könnt ihr nachlesen in Lukas 4, ab Vers 16. Jesus nimmt die Rolle, liest genau diesen Text, dann setzt er sich hin, dann gucken alle so auf ihn, Mensch Jesus, und was sagst du jetzt dazu? Und was sagt Jesus dazu? Manche von euch wissen es vielleicht auswendig, Lukas 4, Vers 21. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus setzt sich wieder. Jesus sagt also, das ist mein Zeugnis, das bin ich. Jesus liest diesen Text von dem, was geschieht mit Blinden und Lahmen und Aussätzigen und sagt, und das bin ich. Ich bin der Gesandte Gottes, ich bin der Messias, ich bin der Retter, ich bin der, auf den ihr wartet. Jawohl, ich, Jesus, bin es. Und als nun die Jünger von Johannes irgendwie ein Signal von Jesus erwarten, sagt er genau diesen Text noch einmal. Also wieso zurück zum Einmaleins für den Johannes. Für uns ist das vielleicht das nicht Einmaleins, weil wir über Jesus im Neuen Testament nachlesen würden. Aber zu der damaligen Zeit, Jesus im Alten Testament, war es sonnenklar, Jesaja 61, das ist der Messias, das ist der, der kommt, das ist der, auf den wir warten. Alpha-Kurs für Johannes, den Täufer. Und es ist auch für uns wichtig. Unsere Gefühle, manchmal auch unsere Logik, versteht Gott nicht immer. Wir kriegen das manchmal eins und eins nicht zusammen, was Gott tut. Wir sind mit unserem Latein wie so am Ende. Wie Johannes im Gefängnis. Warum heilst du alle anderen Menschen und ich sitze da im Gefängnis? Viele Fragen, wenig Antworten. Manchmal sind wir mit unserem Latein am Ende. Und dann nimmt uns Jesus und geht wieder zum Anfangspunkt zurück. Zum Beginn, zu den einfachen, klaren Aussagen. Es erscheint mir in diesem Text, wie wenn Jesus so die Hand vom Johannes nimmt und sagt, Johannes, ich zeig's dir nochmal. Ganz am Anfang, ich bin Jesus, ich bin gekommen. Er nutzt nicht genau diese Worte, aber ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich bin auferstanden, ich lebe. Komm Johannes, ich zeig's dir nochmal. Alpha-Kurs, Kreuz, Auferstehung, Leben mit Jesus. Deine ganzen Zweifel nehme ich noch einmal zurück zu diesem Anfangspunkt. Zu den einfachen, grundlegenden Wahrheiten über Jesus. Und deshalb wird manchmal an einigen Stellen in der Bibel auch Glaube und Vertrauen im Gegensatz mit Zweifeln gesehen. Wir haben ja vorher gefragt, was ist das Gegenteil von Zweifel? Es könnte Glauben sein, Vertrauen. Die bekannteste Stelle ist wahrscheinlich Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht. Feste Zuversicht ist so etwas wie Gegenteil von Zweifel. Dessen, was man hofft und ein Nicht-Zweifeln, so übersetzt es Luther, so ein deutsches Wort, das es eigentlich gar nicht gibt, ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Gute-Nachricht-Übersetzung übersetzt es, Glaube ist das Vertrauen darauf, dass wir hoffen, dass sich erfüllen wird, was wir nicht sehen, und die Überzeugung, dass das sein wird, was man noch nicht sieht. Komm Johannes, wir beginnen nochmal ganz am Anfang. Lass uns nochmal reden über du und Jesus. Begegnung mit Jesus heißt ja unsere Predigtreihe. Und manchmal bei Zweifeln müssen wir so hochtrabende und fast schon philosophische und oh, wie ist das mit Gott und warum lässt er zu und wie ist das mit den armen Menschen in Afrika und so. Und dann nimmt Jesus uns wieder zurück und sagt, jetzt nochmal ganz am Anfang. Also, wer bin ich für dich? Ich und du am Kreuz. Es geht mir nicht darum zu sagen, die Zweifel irgendwie wie so ignorieren, so dumm, 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 ich habe ja gar keine Zweifel. Es geht nicht darum, es unter den Teppich zu kehren und so zu spielen, als hätten wir keine Zweifel, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Deshalb hier habe ich ja gesagt, wir dürfen zu Jesus kommen mit unseren Zweifeln. Aber wenn die Zweifel kommen, hat mich Gott vielleicht vergessen, wie Johannes in diesem Gefängnis, ob er uns liebt, ob ich ihm vielleicht genüge, der Zweifel, ob Gott überhaupt eingreift in meinem Leben, ob es ihn interessiert, wie es mir geht. Warum hat meine Cousine Jasmin jetzt Krebs? Warum hat Carsten, mein guter Freund, Schwierigkeiten in der Ehe? Warum? Warum Gott? Wo bist du? Fragen von Johannes im Gefängnis. Und dann ist die Antwort nicht meine Gefühle oder wie ich jetzt empfinde oder was ich jetzt denke über Gott und was er vielleicht tun sollte, sondern Gottes Wort selber. Der zweite Punkt war, ich muss nicht stehen bleiben bei den Zweifeln. Und das führt mich zum dritten. Wer zweifelt, kann Gott begegnen. Und da sind wir genau beim Kernthema unserer Predigtreihe. Jesus begegnen. Das Thema von heute Morgen heißt ja, im Zweifel glauben. Im Zweifel glauben. Im Zweifel könnte man vielleicht sagen, Gott begegnen. Die Autorin Katrin Faludi hat ein interessantes Buch geschrieben, das trägt den Titel Ohne meinen Zweifel glaube ich nichts. Ohne meinen Zweifel glaube ich nichts. Ganz tolle, gläubige Frau. Wenn gläubigen Christen, sagt sie, zu zweifeln beginnen, wachsen sie aus ihren alten Gottesbildern und Glaubensvorstellungen heraus, wie Kinder aus Kleidergrößen. Plötzlich haben die Glaubenshosen Hochwasser und der Bund drückt. Zweifel sind die Suche nach neuem, passenderem Gottesverständnis. So sagt sie, Zweifel sind die Suche nach Neuem und so funktioniert Glaubenswachstum. Die Herausforderung ist nicht, den Glauben als Ganzes abzulegen, sondern das Verständnis von unserem Glauben neu zu gewinnen, sagt sie. Und solche Zweifel werden deshalb wie zu einer Standortbestimmung, wie ein Hinterfragen dessen, was ich so vielleicht selbstverständlich angenommen habe. Man klärt noch einmal neu, was ist mein Glaube, auf was ist das fundiert, was denke ich über Gott. Und damit wird es zu einer Begegnung mit ihm. Zweifel können uns näher zu Gott bringen, weil sie die Frage haben, Gott, wer bist du? Johannes stellt da die Frage, Jesus, bist du's? Oder soll ich noch warten? Gott, wo bist du? Wann greifst du ein, kann zu einer Begegnung mit diesem Gott werden. Wenn unser Kompass insgesamt ausgerichtet ist auf Gott, dann werden auch solche wie so Ausfahrten und Nebenstrecken, die wir dann im Zweifel gehen, zu etwas Wertvollem in unserem Leben. Zweifel sind aber auch kein Selbstzweck. Gerade wir Deutschen haben so ein Dünkel, je gebildeter man ist, desto mehr muss man Dinge hinterfragen. Und immer auch das Schlechte daran natürlich dann sehen. Es gehört so zum guten Ton, so ein bisschen kritisch und zweifelnd zu sein. Das Neue Testament, wenn hier Luther mit Zweifeln übersetzt, oder auch andere Übersetzer, das häufigste griechische Wort, das dafür benutzt wird, für Zweifeln, ist das Wort Diakrino. Und das hat damit zu tun, dass man Dinge unterscheidet, wie so bewertet, beurteilt. Das ist die Wurzel des Wortes Zweifel, bewerten, beurteilen. Und was damit gemeint ist, ist ein ganz spannender Gedanke. Zweifel haben häufig ihre Ursache darin, dass ich meine, ich muss jetzt Gott beurteilen. Hat er das jetzt richtig gemacht? Ja, aber wollte ich doch ganz anders. Ich habe ja ganz anders gebetet. Ich habe doch gedacht, dass es so und so geht. Also wir beginnen Gott wie so zu bewerten und zu beurteilen. Wir machen unser Verständnis, vielleicht auch unsere Emotionen, unsere Gefühle zum Maßstab, ob das jetzt richtig ist, was Gott tut, oder ob ich das jetzt gar nicht verstehen muss. Und auf einmal kommt es zum Zweifeln. Ein Text aus 1. Jakobus 1, Vers 6 beschreibt es sehr gut. Da heißt es, es geht um Glauben und nicht Zweifeln, gleich im Vers 6. Und dann heißt es ja, ein solcher Mensch bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, das ist dieses Diakrona, also dieses, ich bewerte Gott, ob er das jetzt richtig macht. Also wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben ist. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er vom Herrn etwas empfange. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Man pendelt wie hin und her zwischen ich vertraue und ich vertraue dann doch Gott gar nicht. Das Wort Zweifler, ein Zweifler hier in Vers 8, ist unbeständig. Ist auch ein spannendes Wort im Griechischen, das ist das die Psyche. Also einer, der zwei Psychen hat, einer, der zwei Seelen in seiner Brust hat, der irgendwie meint, Gott bewerten zu müssen und andererseits Gott auch vertraut. Wie so zwei und man pendelt hin und her, es ist wie hin und her geworfen auf der Welle. Ich vertraue Gott, aber eigentlich bewerte ich ja schon auch, ob es richtig ist, was er macht und wie er es macht. Die Frage, die Johannes der Täufer hier hat, Gott, Jesus, du machst da alle Leute gesund und ich im Gefängnis, hin und her zwischen, ich vertraue dir eigentlich, Jesus, aber ich vertraue dir dann doch auch wieder nicht. Wir haben unsere Cousine Jasmin gleich nach ihrer Krebsdiagnose besucht. Der Sekt, den sie im Kühlschrank hatte, um zu feiern, dass die Diagnose gutartig ist, war noch im Kühlschrank. Und sie sprach von diesem Pendeln, von diesem Jesus, ich vertraue dir, aber warum jetzt doch Krebs? Wir haben doch gebetet, dass keine Chemotherapie und jetzt doch Chemotherapie. Pendeln zwischen Vertrauen und doch Zweifeln. Es war ein sehr bewegender Abend zwischen tiefem Vertrauen und Anklage. Und ich glaube, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Wir haben dann den Sekt tatsächlich aufgemacht und Gottes Gegenwart, die Begegnung mit ihm gefeiert. Wir können zu Gott kommen mit unseren Zweifeln. Und diese Art zu zweifeln, dass wir versuchen, das Handeln von Gott zu bewerten, das kann dann zu einer Entscheidung werden. Und dann ist auf einmal das Gegenteil von Zweifel ist Entschiedenheit. Hättet ihr vielleicht am Anfang gar nicht so gesagt, das Gegenteil von Zweifel ist Entschiedenheit. Aber wenn wir diese Wellen, dieses Hin- und Herpendeln sehen, dann ist Zweifeln das Pendeln und das Gegenteil ist die Entscheidung, ich vertraue dir. Es geht um eine Entscheidung, welche Haltung ich gegenüber Jesus habe. Und es geht nicht so sehr darum, ob ich es toll oder nicht so toll finde, was Gott tut, ob nach meinem Denken er es vielleicht hätte anders machen müssen. Es geht da nicht mal um Fakten, auch nicht um meine Emotionen, sondern es geht darum, dass ich sage, ich nehme das von dir und ich vertraue dir. die Antwort in der Begegnung. Ich habe ja geschrieben, wer zweifelt, kann Gott begegnen. In dieser Begegnung mit Gott kann eine Entscheidung stattfinden. Eine Entscheidung für ihn. Unverrückbar ist meine Vergebung. Meine Erlösung stimmt und steht, weil das Wort Gottes es mir so sagt. Ich höre auf zu pendeln und ich sage, das ist das, was ich annehme und glaube. Das sagt mir Gottes Wort. Jesus zu begegnen im Zweifel heißt, eine Entscheidung zu treffen für ihn. Was wollte ich sagen? Ich darf zu Jesus kommen mit meinen Zweifeln. Der erste Punkt. Er ist weder überrascht noch verärgert. Er wird mich nicht hinausstoßen. Lest nochmal die Jahreslosung dieses Jahres. Auch wenn ich mich selber in Frage stelle. Das zweite war, ich muss nicht bei diesen Zweifeln stehen bleiben. Ich darf den nächsten Schritt gehen. Alpha-Kurs für Johannes. Zurück zum Anfang. Was ist wirklich die Basis? Worauf stehe ich? Gottes Wort. Und das dritte, in diesem Begegnen von Gott, in meinem Zweifel, kann Neues entstehen. Und wenn der Ursprung meines Zweifels ist, dass ich meinte, ich muss Gott bewerten und beurteilen, dann ist das Gegenteil davon eine Entscheidung. Eine Entscheidung für ihn. Wir beten. Jesus, du siehst, wie wir jetzt hier sitzen, hier im Raum oder auch zu Hause an den Geräten. Und du siehst unseren Zweifel. Auch dann, wenn wir das manchmal wie so verstecken und uns kaum getrauen, darüber zu reden. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit unseren Zweifeln. Dass du uns annimmst, dass es dir nicht egal ist, dass du unsere Zweifel hörst. Und Jesus, wir möchten von diesem Morgen auch mitnehmen, dass wir nicht stehen bleiben bei den Zweifeln, sondern den nächsten Schritt gehen auf dich hin, dir begegnen. Vielleicht noch einmal ganz am Anfang bei den grundlegenden Wahrheiten. In der Begegnung mit dir, dir zu vertrauen und nicht bewerten zu müssen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Du bist Gott, du bist Herr, du bist der, der alles in seiner Hand hat. Und wir möchten uns berufen auf die Tatsachen deines Wortes, dass du uns liebst, dass du uns vergibst, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst, dass du in unserem Leben wirksam bist durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du unsere Zweifel kennst und siehst. Und wir bitten dich wirklich so von Herzen, dass unsere Zweifel zu einer Vertiefung unseres Glaubens, zu einem Wachstum unseres Glaubens werden, dass unsere Glaubenshosen wirklich Hochwasser bekommen und der Bund spannt, weil wir Neues gelernt haben von dir. Danke, dass du uns liebst.